Moin moin und herzlich willkommen zur Sicherheitslücke live vom 39C3, also dem 39. Chaos Communication Kongress aus Hamburg. Wir sind heute am zweiten Tag hier und im Gegensatz zu gestern, wo wir im Raum des Sendezentrums saßen und auf der Bühne, sitzen wir jetzt hier quasi mitten auf der Bühne. Das ist nämlich der Flur mit dem Rücken, sitze ich zum Flur, dem offenen Gang. Und die Hintergrundgeräusche, die ihr hört, ist hier echte Atmosphäre von Tausenden von Leuten, die uns umringen. Ja, leider nicht stehen bleiben, aber vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Zu Gast haben wir heute die Wissenschaft. Und zwar habe ich zwei Professoren bei mir. Das eine ist Christoph Satjohn von der FH Münster und Gerd Beuster von der FH Wedel. Erstmal herzlich willkommen und hallo.
Hallo, hi.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und Wir haben jetzt auch noch das Glück, dass Christoph sogar noch selbst präsentiert hat, aber da kommen wir später drauf. Erstmal möchte ich ganz gerne mal mehr von euch wissen. Christoph, wer bist du, was machst du, was ist die FH Münster?
Ja, hi, mein Name ist Christoph Satjohn, ich bin Professor für IT-Sicherheit, im Besonderen für Embedded Security und medizinische IT in Münster, in der FH Münster, und ich bin seit einem guten Jahr jetzt hier dabei als Professor, und meine Forschungsgebiete sind ja zum einen die medizinische IT-Sicherheit, darüber geht ja auch mein Talk und auch die letzten Talks auf den letzten C3-Kongressen. Das heißt, ich schaue mir gerne medizinische Systeme an, sowas wie Herzschrittmacher oder halt auch E-Mail-Systeme wie dieses Jahr. Diese Sachen interessieren mich halt sehr. Und zum zweiten Teil ist es dann diese eingebettete Sicherheit. Da interessieren mich also kleine Geräte, was eigentlich gar keine Computer sind, okay. Aber wo wir trotzdem irgendwie IT-Sicherheit drin haben, wo irgendwie trotzdem immer ein Stück Kryptografie drin ist. Und da ist die Frage, wie sicher ist diese Kryptografie drin?
Ich finde das super spannend, weil ich mag auch diese Embedded Systems, weil ich komme auch aus dem Bereich. Allerdings bei mir wäre es ein anderer Teil. Das sind nämlich so die niedrigen ISO-Ebenen, ja, wo ich immer sage, Mensch, euer Computer, das Betriebssystem hat noch nicht gestartet und der gehört schon mir. Über die Netzwerkkarte und wie auch immer. Aber da haben wir durchaus verschiedene Bereiche sogar von Embedded Systems. Hat die FH Münster da einen Schwerpunkt drin oder ist das Teil von allgemeinem Informatikstudium?
Wir haben ein Informatikstudium, also allgemein. Wir haben keinen dedizierten IT-Sicherheitsstudiengang. Allerdings ist es schon so, dass wir jetzt aktuell gerade die dritte IT-Sicherheitsprofessur berufen. Das heißt, mit drei IT-Sicherheitsprofessurstellen, die wirklich nur IT-Sicherheit machen, sind wir da, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Und das ist schon ein Schwerpunkt IT-Sicherheit an der FH Münster, ja.
Ja, cool. Und Gerd, jetzt zu dir. Du bist ja irgendwie Chef von... Ach so, nee, ich habe noch eine Frage, Mensch. Ich habe dich irgendwo beim Recherchieren auf einem Bild auf einer Slackline gesehen. Ist das ein Hobby oder war das versehen?
Nee, das ist ein Hobby, was ich mal probiert habe. Da ich aber nicht so ganz erfolgreich war, habe ich es dann auch irgendwann wieder aufgegeben. Ich mache jetzt lieber Laufen ohne Slackline. Das klappt irgendwie besser, da falle ich nicht so schnell hin.
Also ich habe festgestellt, wenn man schnell über die Slackline rüberläuft, dann fällt man weniger schnell, als wenn man langsam drauf stehen bleibt.
Ich werde es nochmal probieren. Meine Kinder können es auch schon besser als ich. Vielleicht überlasse ich denen das aber auch einfach.
Alles klar. Gerd, jetzt zu dir. FH Wedel.
Genau. Ich bin auch Professor für IT-Sicherheit tatsächlich an der FH Wedel und ich leite da auch den gleichnamigen Studiengang. Unser Schwerpunkt ist eher Software-Sicherheit, weil der Studiengang ist so aus unserem Informatikstudiengang erwachsen. Allerdings, das Thema eingebettete Sicherheit, Hardware-Sicherheit liegt mir auch sehr nahe. Und ich habe da auch Vorträge hierzu gehört. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, mit euch gleich darüber zu reden. Und ja, jenseits von dem, du hast ja schon erwähnt, hier die Hintergrundgeräusche. Also für mich ist so der Kongress immer eines meiner Jahreshighlights. Und ich hoffe, wir können auch noch ein bisschen darüber reden, dass es hier ja gar nicht nur um die Vorträge geht, sondern der Kongress schon auch eine ganz besondere Atmosphäre hat. Und ja, ich finde es immer super schön, hier zu sein.
Okay, ja, da kommen wir nachher auf jeden Fall noch zu. Erstmal noch die Frage an dich, Christoph. Du hattest ja die Ehre, jetzt nicht nur vor einem vollen Hörsaal, sondern vor einem vollen Konferenzsaal zu stehen, einen eigenen Vortrag zu halten und dann sogar noch mit auf einer der Mainstages. Wie hat sich das angefühlt? Worum ging es da?
Ja, es ist immer ein ganz spannendes Gefühl, wenn man da vor so vielen Leuten steht. Und es ist immer auch eine Ehre, da oben zu stehen und sein Thema entsprechend darzustellen. Was ich dieses Jahr gezeigt habe, war Lücken, also Sicherheitsschwachstellen im medizinischen E-Mail-Dienst. Also in Deutschland gibt es die Telematik-Infrastruktur. Das ist so eine deutschlandweite Vernetzung aller Institutionen im Gesundheitswesen, also Apotheken, Krankenhäuser, Ärzte. Und dort gibt es seit einigen Jahren eine sichere E-Mail-Verschlüsselung. Darüber sollen halt Diagnosen, Patientendaten, aber auch andere Dienste wie zum Beispiel die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, damals der gelbe Schein, das ist heute alles digital und das wird über diesen sicheren E-Mail-Dienst verschickt. Und dort habe ich entsprechende Schwachstellen gefunden, die jetzt inzwischen auch zum größten Teil gefixt wurden.
Also teilweise.
Ja, teilweise zum Teil, genau. Ja, das meiste wurde gelöst. Allerdings habe ich ja im Talk auch gesagt, es gibt ein, zwei strukturelle Dinge, die wir in der aktuellen KIM-Architektur nicht gut lösen können. Da müsste man vielleicht nochmal größer ran und vielleicht nochmal ein, zwei Architekturentscheidungen überdenken.
Aber da nochmal die Frage, E-Mail-Dienst, also ich sehe jetzt E-Mail irgendwie mit, Pop, IMAP, TLS, also quasi Public-Infrastruktur, vielleicht über VPN oder sowas durch Tunnel geschützt, aber ist das wirklich eine eigene Struktur oder ist das nur eigene Software, die über eigene Krypto ein geschlossenes System bildet?
Ja, die Gematik hat dort relativ viele Standards eingebracht, um das nochmal so ein bisschen zu abstrahieren. Normalerweise kennen vielleicht einige Leute sichere E-Mails über PGP oder S/MIME. Das heißt, da gibt es etablierte Standards und im Kern wird hier S/MIME verwendet. Allerdings gibt es da noch eine weitere Abstraktionslage von der Gematik oben drüber. Vielleicht zur Einordnung, Gematik ist die Organisation, die diese Telematik-Infrastruktur standardisiert.
Gesundheitskarte auch, ne?
Genau, die Gesundheitskarte, die EPA auch, also diese ganzen IT-Themen, die wir kennen, kommt das meiste von der Gematik in Deutschland. Und diese Abstraktionsschicht, die hier eingeführt wurde, das ist das Neue. Da gibt es einen extra Software-Stack, der dort in den Praxen, in den Institutionen läuft. Und dort dadurch, durch diese extra Abstraktion, die halt auch einfach proprietär ist, also da gibt es kein EFC, da gibt es keinen Standard für, da gibt es also nur die Gematik-Standards für. Das ist weltweit eigentlich einzigartig, was wir da machen. Mhm. Und dadurch sind halt ein, zwei Schwachstellen da reingekommen, die wir hier haben.
Hast du im Übrigen gerade den Jahresrückblick gehört?
Den habe ich gehört, ja.
Der war cool. Da kam ja die Gematik auch ein paar Mal drin vor, dass man ja gewisse Daten, die man braucht, um geschützte Kommunikation mit den Gesundheitsservern durchzuführen, direkt von der Gematik quasi abfragen kann.
Ganz genau. Das waren ja letztes Jahr Martin Schirsich und Bianca Kastelheimer gezeigt, dass es da so Lücken gibt in der EPA. Daraufhin wurden ja Sachen geändert. Linus Neumann hat es ja gesagt, der HCV-Wert, das ist ja Straße, Adresse und das Startdatum der Versicherung. Und das war im April, dieses Jahr im April, da kamen Martin und Bianca auf mich zu und fragten hier, wir haben hier nochmal eine Sache gefunden, wir können diese Sachen eventuell automatisiert abrufen. Aber die haben keinen Zugang zu der TI und kannten sich mit dem KIM-Dienst nicht so aus. Und da kam ich ins Spiel und dann habe ich halt die entsprechende KIM-Schnittstelle selber programmiert. Und dann konnte ich halt zeigen, dass für diese Werte, diese drei Werte, also die Straße, Hausnummer und Startdatum Versicherung, konnte ich dann automatisiert abrufen. Und dadurch konnten wir es im Ende April, ein, zwei Tage vor dem offiziellen Start, nochmal zeigen, dass auch dieser neue Schutz eben nicht ausreichend war.
Cool. Da bist du tatsächlich so ein aktiver Whitehead-Hacker-Aktivist, der sogar die Welt besser macht durch seine Aktivitäten. Finde ich gut.
Ich hoffe, dass ich dadurch die Welt immer ein kleines bisschen besser mache. Das ist meine Motivation. Auf jeden Fall, einer der guten Hacker. So würde ich mich
benennen. Ja, sehr gut, sehr gut. Gerd, im Gegensatz zu mir, weil ich einen Parallelvortrag hatte, hast du den Vortrag sogar gehört. Wie fandst du ihn?
Also, auch wenn Christoph jetzt hier nicht sitzen würde, würde ich trotzdem sagen, es war eins meiner absoluten Konferenz-Highlights. Was mir an dem Vortrag besonders gut gefallen hat, ist, dass er so schön charakterisiert hat, warum dieser Kongress hier eigentlich so wichtig ist. Also weil er nämlich schon eine Wirkung hat, sowohl nach innen als auch nach außen. Nach innen insofern, als er sich an ein Fachpublikum richtet. Und ich denke, die Menschen, die jetzt hier waren, hoffentlich auch was damit rausgenommen haben. Und ja, genau, ne, man muss eben auch dann Header checken und Integrität sichern und so weiter. Also eher etwas, was uns zu besseren Sicherheitsarchitektinnen und Architekten macht, dass diese Wirkung nach innen, aber natürlich auch die Wirkung nach außen. Also dein Vortrag war ja auch einer derjenigen, die dann jetzt so in der nicht nur Fachpresse rezipiert wurden, weil die Frage, wie wir ja etwa mit unserer medizinischen Infrastruktur umgehen wollen, ist ja letztlich eine gesellschaftliche Frage, wo es dann eben auch unsere Aufgabe, sowohl hier als Hackerinnen und Hacker als auch als Professoren, ist eben auch gesellschaftliche Aufklärung zu betreiben, damit dann eben informierte Entscheidungen getroffen werden können. Genau, also insofern hat mir das sehr gut gefallen und ich werde natürlich auch meinen Studierenden sagen, dass sie sich deinen Vortrag anschauen sollen und dass alles klausurrelevant ist.
Ja, genau, ne? Das hört zu, und der Podcast auch.
Genau, ja, wichtiges
Stichwort. Macht dann bei meinen Studis auch, genau.
Ja, und, sehr gut. Also auch eine meiner Botschaften allgemein zum Thema IT-Sicherheit, und auch ich finde, das hat dein Vortrag eigentlich schön gezeigt, ist, dass IT-Sicherheit, man muss da ja nicht der Überhacker für sein. Es gibt gewisse Standards, es gibt ein State of the Art, wie man Dinge tut oder wie man Dinge auch nicht tut. Und meine Hoffnung ist, dass wenn meine Studierenden sich deinen Vortrag anschauen, dass sie dann eben zum Schluss kommen werden, ja, die Fehler, von denen du berichtest, die hätte ich nicht gemacht, weil das habe ich ja besser gelernt.
Genau.
Und genau.
Finde ich auch immer toll. Also so Beispiel jetzt ein bisschen abgedriftet, aber mein Jungs und Mädels sage ich immer, guckt euch einfach die OWASP Top 10 an, die Top 10 Sicherheitslücken und testet mal jegliche Internetsoftware, die ihr so durch die Finger kriegt. Einfach nur dagegen. Und nehmt einfach die Testprozeduren und die automatischen, die schon längst dokumentierten Tests und fahrt ihr dagegen. Die Kreativität reicht aus, um schon mal 80% der Software auf dem Markt sicherer zu machen. So, also von daher, es ist schön, wenn man so der super Meta-Mega-Hacker ist, aber ich glaube, einfach nur saubere Arbeit ist heute auch schon ganz gut. Also ist auch ein Vortrag, ich glaube, den haben wir gemeinsam gehört, Gerd, Breaking Crypto in Popular Chinese Apps.
Ja.
Da kommen wir jetzt mal so auf
gleiches
diese
Thema,
heutigen
genau.
Vorträge. Ja. Die haben sich eigene Kryptos ausgedacht und das waren noch die schwierigen, die zu hacken waren. Ne? Die leichten, die zu hacken waren, waren die sich gar keine Krypto ausgedacht haben und Passworte einfach im HTTP, im Klartext übertragen haben. Genau, also konntest du im Wireshark direkt auslesen, die eingetippten Passworte. Also, okay, Gerd, erzähl einfach mal weiter.
Genau, also dieser Vortrag, von dem du gerade berichtest, wo wir ja für die Hörerinnen und Hörer leider sagen müssen, dass der Vortrag gerade nicht aufgezeichnet wurde, deswegen kann der dann leider nicht ohne weiteres nochmal nachgesehen werden. Aber da soll
noch was veröffentlicht werden.
So,
also sie hat gesagt, die Slides, die Presentation Slides, sie wollte nur, dass sie nicht aufgenommen wird. Es ging nicht um den Vortrag. Also da werden wir noch hoffentlich in Shownotes was liefern.
Ja. Also ein unbedingt sehenswerter Vortrag, genau, der eben ja das zeigt, was vermutlich wir alle auch unseren Studierenden sagen, wenn wir ihnen Kryptografie beibringen. Leute, wir hoffen, ihr habt hier Spaß an dem, was wir machen. Wir versprechen euch, ihr werdet auch was fürs Leben daraus lernen, aber ihr werdet eben nicht daraus lernen, jetzt Kryptografie selber zu implementieren, denn das sollte man in der Regel nicht machen. Und da war der Vortrag wieder ein sehr schönes Beispiel dafür. Nichtsdestotrotz, es gibt heute Abend noch einen Vortrag mit dem schönen Titel "Weniger schlechten kryptografischen Code zu schreiben". Da freue ich mich auch schon sehr drauf, denn das ist ein Vortrag, wo es dann gehen wird über die Verifikation von Software. Also wir alle kennen ja das Problem, dass Software notorisch fehleranfällig ist und man versucht durch Tests Fehler zu eliminieren, aber man wird natürlich nie alle finden. Und dieser alternative Ansatz ist, Beweise zu führen, dass die Software bestimmte Eigenschaften erfüllt. In der Akademie beschäftigt man sich schon sehr, sehr lange damit und alle warten darauf, dass der große Durchbruch kommt. Und wir werden dann bestimmt heute Abend im Vortrag hören, dass der große Durchbruch für diese Methoden jetzt endlich da ist.
Perfekt. Erinnert mich so ein bisschen hier diese quasi Blockchain, nennt sich nicht so, Tangle, IOTA. Die hatten auch mal ein eigenes Hashing-Verfahren entwickelt, vielleicht haben die es sogar noch. Und das wurde dann nachgewiesen als unsicher und Backdoors, weil du die Hashes erraten konntest aus bestimmten Randbedingungen und manipulieren. Und deren Argumentation war, die ganz kurz mal ein bisschen viral ging, was intentionally left in, also wurde bewusst eingebaut, damit man eventuell falsch assoziierte IOTAs wieder den Leuten wegnehmen kann. Ja, genau. Also so gerade wie du zuckst. Schön. Also haben wir nachher also gegenseitiges IOTA-Stealing. Okay. Ich glaube, die ist aber schon seit Jahren durch eine andere Sicherheitslücke behoben. Nein, keine Ahnung. Sie ist behoben, aber das ist immer der beste Nachweis. Nie eigene Kryptoverfahren. Ich habe so am Rande mal mitgekriegt, da gab es bei dem SHA-3-Wettbewerb zum Beispiel, als also SHA-1 und SHA-Hash-Verfahren gegen SHA-3 ausgetauscht wurden, Konkurrenten aus Russland und NS und USA. Und beim einen hat man halt gesagt, der eine Geheimdienst hat sie eingebaut, beim anderen hat der andere Geheimdienst Sicherheitslücken drin. Und durchgesetzt hat sich deswegen jemand in der Krypto-Community, also nicht das russische Verfahren, weil bestimmte S-Boxen, also Substitutionsboxen in diesem Verfahren, nicht transparent genug waren. Da wurde einfach nur gesagt, randomly generated. Ja, und das haben die Krypto-Mathematiker nicht abgenommen, dass das randomly generated war. Und die NSA konnte darstellen, wie sie generated wurde und dass es deswegen randomly sein muss. Ob da keine Sicherheitslücke ist, weiß man heute immer noch nicht. Aber das ist halt der beste Beweis dafür, denkt ihr bloß keine eigenen Verfahren aus, die können nur schlechter sein. Ja, was hast du noch für Vorträge, für coole gehört?
Also tatsächlich, ich hatte mich wie jedes Jahr schon aus Gründen der Vorfreude, hatte ich mir ein detailliertes Programm erarbeitet, was ich mir alles wann anschauen will und natürlich auch wie jedes Jahr mich dann gerne ablenken lassen und bin in ganz anderen Vorträgen gelandet und etwas, woran ich gar nicht gedacht hatte, aber was ich wirklich toll fand. Ich kam gestern am Nachmittag ins Gespräch mit jemandem über hier so, ja, digitale Kunst, die an der Wand hing, und der wies mich dann darauf hin, du, da ist heute Abend auch ein Vortrag, 60 Jahre digitale Kunst, mit einem der absoluten Pioniere aus diesem Gebiet. Cool. Und so war es dann auch, also Frieda Nake, der Name hat mir vorher überhaupt nichts gesagt, aber ich habe dann da erfahren, also, dass er wirklich Anfang der 1960er Jahre einer der ersten war, der Computerkunst gemacht hat, weil er als Ingenieur entsprechend Zugang zu Computern hatte und gleichzeitig in der künstlerischen Szene verkehrt hat. Und es war also ein sensationeller Vortrag, der einen zurückgeführt hat, ja, in die Bundesrepublik der 60er und 70er Jahre und eben in die Anfänge der Computerkunst. Und ich fand auch da, dass wieder so ein Vortrag, der total toll hier auf diesen Kongress passt. Denn klar, es ist ein Hackerinnen- und Hacker-Kongress. Wir haben hier einen Podcast über IT-Sicherheit. Aber wenn man hier nach einer Definition von Hacken fragt, wird ja oft gesagt, kreative Techniknutzung. Und das ist natürlich richtig kreative Techniknutzung, wenn man da eben einen Plotter hat, der eigentlich wissenschaftliche Diagramme zeichnen soll und man dann sagt, aber damit kann ich auch Kunst machen.
Ich finde das insofern ganz cool, da kommen wir aber nachher noch drauf, auf das Thema. Dieser Kongress wird ja gerne von Außenstehenden als Hacker-Kongress oder Informationssicherheit assoziiert, aber im Wesentlichen geht es ja jetzt schon eigentlich um digitale Gesellschaft, ne, um digitale Souveränität und alles Selbstbestimmung, alles drumherum. Ich gebe mal weiter an Christoph. Deine liebsten Vorträge, idealerweise heute, aber auch gerne noch von gestern. Was hast du da so zu bieten?
Genau. Ich war natürlich gestern ein bisschen mit meinem eigenen Talk beschäftigt in der Vorbereitung. Nichtsdestotrotz konnte ich mir ein, zwei Vorträge anhören. Und ich mag auch immer diese technischen Vorträge natürlich. Die finde ich auch gut, dass man die meistens dann auch nachher nochmal in Ruhe nochmal zu Hause nachstreamen kann und so ein bisschen scrollen kann, wo vielleicht was unklar war oder vielleicht was schnell vorbei war. Aber was mich gestern interessiert hat, war zum Beispiel der Talk von Marc-Uwe Kling. Ich bin da großer Känguru-Fan und von daher gefiel mir das sehr gut. Ich war auch schon mal auf ein, zwei Lesungen von Marc-Uwe Kling, und dass wir das hier in diesem Rahmen auf diesem Hacker-Kongress, wie es ja gerade hier hieß, aber auch ganz andere Sachen sehen, zum Beispiel wie eine Lesung aus einem Buch und dann auch noch plastisch von dem Autor mit seiner verstellten Stimme, wie die Hörbücher vorgetragen wurde. Das hat mich einfach fasziniert, das finde ich super. Und ich fand es einfach toll, dass das noch so schön kombiniert wurde. Ich meine, das Känguru ist natürlich immer schon ein wenig politisch angehaucht gewesen.
Also
und nicht
bisschen,
ganz neutral.
Ein bisschen linksradikal.
Ein bisschen linksradikal.
Vorsichtig zu formulieren.
Absolut, natürlich. Aber dass das Thema dann aufgegriffen wird und da auch noch dann richtiger Aktivismus raus wurde am Ende, in den letzten 10, 15 Minuten, wo dann gesagt wurde, wir brauchen hier ein bisschen mehr digitale Souveränität, auch einfach in Deutschland oder generell Europa, dass wir so ein bisschen schauen müssen, wie ist das denn, von wo sind wir überhaupt abhängig heutzutage? Und da wurde natürlich auch gesagt, wir sind absolut abhängig aktuell von den großen Tech-Unternehmen in den USA und dass wir da vielleicht mal ein bisschen gegensteuern können und uns schauen, gibt es denn vielleicht gute Alternativen, gerade auch im Bereich Open Source und auch einfach mal Entwicklungen, wo man vielleicht auch leichter rauskommt, Stichwort Logged-in, ja, dass wir hier uns nicht so abhängig machen, was wir vielleicht irgendwann, wer weiß, hoffentlich nicht, aber vielleicht irgendwann doch mal bereuen.
Ich finde das auch sehr interessant. Da ist ja so eine Initiative, den Namen habe ich jetzt vergessen, entstanden so erster Montag im Monat, irgendwie der digitale Souveränitätstag.
Digital Independence Day war's, glaube ich, genau.
Genau, Digital.
Did it, hieß genau, es dann. Hashtag did it.
Wo man, keine Ahnung, an jedem ersten Montag mal überlegen soll, welche der großen Plattformen, also Spotify, WhatsApp oder so, man einfach mal weglassen kann. Also nicht an dem Montag, sondern wo man dann auf eine Plus-1-Strategie umschaltet. Das heißt, man nimmt sich eine andere und zieht sich dann stückweise aus dieser Plattform zurück. Das ist, glaube ich, da mit kundgetan worden, aber ist hier auch ein großes Thema auf dem gesamten Kongress.
Absolut. Und ich finde auch dieses Plus-1 ganz wichtig. Also niemand möchte ja hier jemanden zwingen, löscht jetzt direkt WhatsApp, löscht jetzt irgendwie Amazon oder sowas. Aber das Wichtige ist ja, er probiert doch mal andere Dienste nebenbei erstmal aus. Und vielleicht sind die Dienste ja gleichwertig und vielleicht sind da sogar noch bessere Dienste dabei. Das fand ich so ein wichtiges Mitnahmeding, dass hier keiner irgendwie radikal sagt, wir müssen alles löschen. Nein, ganz im Gegenteil, aber probiert doch einfach mal andere Sachen aus. Da gibt es ja auch andere gute Sachen.
Ja, genau. Was hast du noch so gehört?
Am gleichen Tag, der erste Talk, den ich gesehen habe, als ich gerade ankam, war das Zentrum für politische Schönheit.
Das hatten wir schon.
War ja auch gestern, ja.
Genau, das Genau, da mögen die Hörerinnen und Hörer dann am gestrigen Podcast gerne nachlauschen. Und da haben wir auch Shownotes, Links. Was hast du sonst noch was im Programm?
Genau, ich komme jetzt relativ frisch gerade aus dem Talk noch, und zwar der alljährliche CCC-Jahresrückblick. Das fand ich auch eine ganz spannende Sache. Da wird ja nochmal so ganz das ganze Jahr zurückbeleuchtet. Was gab es dieses Jahr und was ist daraus gekommen? Und natürlich war natürlich auch ein Teil, war natürlich mein Hauptthema medizinische IT-Sicherheit. Da haben wir mehrere Sachen von der Gematik gehört, die EPA, das hatten wir gerade schon. Aber da war ja ganz viele spannende Sachen. Ich denke, das ist auf jeden Fall noch ein Talk, den kann man sich noch auf jeden Fall auch zu Hause nochmal streamen, um mal zu schauen, was ist denn letztes Jahr so generell noch so passiert. Das wäre nochmal so eine Empfehlung von mir.
Ein spannendes weiteres Thema ist aus meiner Sicht auch wirklich die Bedeutung dieses Kongresses. Ich meine, wir drei haben jetzt nur den Vorteil, dass wir hier alles Professoren sind und ich sag mal Multiplikatoren zu unseren Studentinnen und Studenten. Wie würdet ihr diesen Kongress beschreiben, damit meinetwegen auch, ich sag mal, Sozialwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, Mensch, der ist ja interessant für mich, oder eure Studierenden? Würdet ihr sagen, es ist ein Hacker-Kongress?
Also
klausurrelevant, das ist immer wichtig.
Wann kommen sie alle? Ja, ja. Also ich denke, wenn man sich die ganze Geschichte des CCCs anschaut und gerade auch im Kontext der internationalen Hacker-Szene, ist eine der großen Sachen, die der CCC hier geschafft hat, ebenso wie auch die holländischen Kolleginnen und Kollegen, dass Hacken immer in einen gesellschaftspolitischen Kontext gesetzt wurde. Also an vielen anderen Orten war Hacken eben tatsächlich eher so, ja, früher hätte man gesagt, Boys with their Toys, also so eher Jungs, die mit ihrer Technik rumspielen. Und ich finde, das ist dem CCC wirklich sehr gut gelungen, relevant zu werden gesellschaftlich. Also, dass eben heute keine digitale Entscheidung mehr gefällt wird, ohne dass zumindest ein Statement vom CCC gehört wird. Das ist, glaube ich, eine große Errungenschaft. Und da stelle ich fest, also mein Freundeskreis ist zu großen Teilen nicht besonders technisch, aber die finden ja auch immer gute Sachen. Also da, ne, über hier unsere Signalliste hat jemand direkt hingewiesen, hey, Marc-Uwe Kling, Vortrag gestern, super Sache. Das finde ich total gut, ohne irgendwie die technischen Beiträge hier kleinreden zu wollen. Also ich finde, es hilft hier den eher Fachpublikumsleuten auf jeden Fall weiter, was sie hier technisch hören. Ich finde es immer sehr horizonterweiternd.
Ich sehe es genauso. A, das und B, vielleicht nochmal, um das zu ergänzen. Ich finde es einfach super spannend hier, dass es eben nicht nur der Hacker-Kongress ist, sondern dass hier auch alle anderen Gruppen auch, ja, wie soll ich es nennen, bespielt werden. Also ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren mit meinen beiden Kindern, damals noch 2 und 5, und selbst die hatten hier ihren Spaß des Lebens in dem Kidspace. Da konnten die mit den Lego-Bausteinen spielen, da konnten die Experimente machen.
Löten meine große, lernen. Ich glaube, SMD-Löten für junge Einsteigerinnen und Einsteiger. Also ich sehe den 6-Jährigen oder die 6-Jährige vor mir mit dem SMD-Lötkolben und dann Dinge drauf produzieren, die du nicht mal mehr angefasst kriegst, ja?
Ja, solche Sachen, das ist Wahnsinn cool. Einfach. Mit meiner 5-Jährigen war ich damals auch im Löt-Workshop und dann hat sie auch diese Blinken-Rakete gelötet und das war einfach ein spannendes Ding für die. Und also es ist auch hier gar nicht nur IT, also auch als Nicht-Nerd kann man hier auf jeden Fall gut hingehen und einfach viele tolle Sachen hier erkunden. Macht einfach wunderbar viel Spaß.
Was ich auch mich sehr beeindruckt hat, ich habe gestern ein Interview, das haben wir jetzt leider nicht publiziert, aber ein Interview mit jemandem gehalten, der kam aus Boston. Und ich habe ihn dann gefragt, ist ja cool, dass du aus Boston herkommst. Naja, was sonst? Aber ihr habt doch, keine Ahnung, da DEFCON und Black Hat und weiß nicht was, Usenix-Kongress und alles so ein Kram. Nee, der ist berühmt, dieser Kongress. Der ist in die USA hin berühmt, sodass die hierher kommen wegen dieser digitalen Gesellschaft. Das ist, ich finde es Wahnsinn. Und das finde ich auch so, da hat sich dieses Thema hinentwickelt. Und weswegen auch die Politik, ich glaube, auch im Großen und Ganzen ein bisschen Angst vor den Kommentaren des CCC hat. Weil es ist halt nicht, dass sie das abtun können so als Nerdtum. So, ah ja, da sind so ein paar Hacker, die wollen nochmal aus 97% 103 machen. Sondern die Kommentare gehen ja immer in eine gesellschaftliche Integrität, gesellschaftliche Souveränität. Heute zum Beispiel die Frage, die KI am Hansaplatz, die ja von der Polizei als perfekt und alles geschafft und alles gut selbst bewertet wurde. Wenn man die Assessments jetzt mal in Zahlen fasst, ja, wie viele Straftaten wurden dadurch verhindert? Wahrscheinlich keine. Wie viele Vorratsdaten wurden dadurch gespeichert? Wahrscheinlich sehr viele. Wie viele unschuldige Personen wurden unnötig überprüft? Wahrscheinlich alle. Und wenn man das mal danach beurteilt, es ist ja gar nicht die Frage nach richtig oder falsch. Es ist ein validierten Gegenpol zu dem zu bilden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Politik immer ganz froh ist, wenn vom CCC keinen Kommentar kommt.
Ist auch ein Stück weit ein Korrektiv in einigen Sachen, wie du es gerade schon sagtest. Ne?
Genau. Also man muss es jetzt nicht mögen und an mancher Stelle ist es halt auch nicht so ganz meine möglicherweise politische Richtung, aber es ist nicht falsch, was sie sagen und es muss auf jeden Fall bedacht werden. Das finde ich richtig gut. Und auch so mit Inklusion und digitale Inklusion, wenn man sich hier auf dem Kongress ein bisschen umguckt, ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Männer-Nerd-Thema ist, sondern es ist hier einfach bunt. Punkt.
Und es wird auch sehr aktiv daran gearbeitet, auch Barrieren abzubauen. Also ich finde ja dieses Thema IT-Sicherheit, das wird mit viel zu viel Ehrfurcht behandelt und viele Leute denken, glaube ich, schon, na gut, man muss vielleicht nicht Professor sein, um hier zu diesem Kongress fahren zu können, aber Doktor sollte es schon sein und dass da so aktiv gegen gearbeitet wird, also dass es bewusst auch einen Azubi-Tag gibt, um zu zeigen, nee, irgendwie, ne, du findest hier, also du kannst ja auch mitmachen, das finde ich sehr positiv.
Letztes Thema von mir noch, geht mit da rein, wer hier einen Hacker-Kongress erwartet, der würde tatsächlich auch technische Vorträge finden. Und da muss ich sagen, da hätte ich möglicherweise ein mehr erwartet. Also, aber redet ihr mal. Vielleicht sind auch meine Erwartungen selbst ein bisschen zu hoch. Wie seht ihr das?
Also ich denke, man muss eben sehen, in welchem Spannungsfeld sich der Kongress hier befindet. Ne? Wir sind eben jetzt nicht bei einer Fachtagung zu unserer Spezialnische, sondern ist eben schon ein allgemeiner Kongress für Menschen, die sich für diese Themen interessieren. Deswegen erwarte ich jetzt nicht die super technische Tiefe da. Also weswegen ich gerade die Fachvorträge hier nach wie vor sehr zu schätzen weiß, ist, weil ich da immer wieder mitbekomme, was gerade in dem einen oder anderen Gebiet Stand der Technik ist, woran Leute arbeiten, was vielleicht auch mal ein Tool oder eine Technik ist, die man sich ruhig anschauen sollte. Solche Fragen. Also ich war heute Nachmittag in einem Vortrag zum Thema Hardware-Sicherheit, wo es darum ging, also offenes Design von Sicherheitschips, wo eben aus meiner industriellen Praxis ja, ich die Weisheit mitgenommen habe, das geht nicht. Also im Hardware-Bereich führt an Security by Obscurity kein Weg dran vorbei. Und da war es total interessant, dann von dem Vortragenden eine andere Position zu hören und mal zu hören, wo der die Grenzen sieht und wie er ja mit offensichtlichen Problemen, die man da hat, umgeht. Also insofern muss ich sagen, habe ich für mich auch hier bereits inhaltlich gute Sachen rausgeholt. Ja.
Christoph, du hast doch auch heute irgendwie auf deinen Listen noch GPG-Fail oder sowas stehen, oder?
Genau, den Talk konnte ich leider noch nicht schauen, aber ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste ganz weit oben, dass ich den nochmal anschaue, vor allen Dingen, weil es ja einfach ein E-Mail-Thema ist und das spielt natürlich direkt zusammen mit meinem Talk über die medizinische E-Mail und da sieht man, ich habe natürlich schon ein bisschen reingeschaut, was es da so gibt bei dem Talk und da sieht man auch, wie schwer es ist, manche Sachen abzusichern, wie zum Beispiel so ein uralter Standard wie E-Mail, den vernünftig abzusichern, das ist super komplex und da könnte man meinen, na, wir machen ein bisschen Krypto drauf, ein bisschen AES und dann ist das sicher. Und dann sieht man plötzlich an ganz vielen Stellen, das ist doch gar nicht mal so leicht. Und zum Thema mit der Tiefe, es ist natürlich immer ein ganz schmaler Grat. Ich sehe es bei meiner Vorbereitung zum Talk ja auch. Was erkläre ich und was lasse ich raus? Was kann ich als, das kennen die Leute voraussetzen und was muss ich nochmal neu erklären? Und auch hier habe ich ja auch ein, zwei Kommentare gehört, na, warum hast du es denn so sehr im Detail am Anfang erklärt? Das kennen doch die meisten. Und bei einigen Leuten, ach, das wusste ich noch gar nicht. Also diese Tiefe hier zu finden, ist natürlich ganz besonders schwierig. Und was ich immer gerne mag, und ich glaube, so ist es bei GPD, also bei dem GPG.fail, Vortrag auch vorgesehen oder ist vielleicht auch schon online. Die wollten dazu auch einen passenden Blogpost nochmal bereitstellen, dass man auf jeden Fall dann nochmal in die Details nochmal reinschauen kann. Wie war es denn jetzt wirklich? Weil so eine Dreiviertelstunde bis Stunde, das reicht manchmal nicht für die Details. Und wenn da nochmal anschließend nochmal detailliertere fürs Fachpublikum nochmal mehr Infos dann online gestellt werden, das ist natürlich eine super, super Lösung, guter Kompromiss, finde ich.
Ja, das soll hier auch öfter passieren. Gestern war ja noch der mit der Great Chinese Firewall, die gehackt wurde, indem man da einen Bug ausgenutzt hat, im TCP-IP-Protokoll, der dort implementiert wurde. Du hast ihn auch gesehen, oder?
Ja, ich habe allerdings die ersten 10 Minuten verpasst, weswegen der Hack an mir vorbeigegangen ist und ich dann erst die Ausnutzung des Hackes dann live gesehen habe.
Ja, man hat es wohl geschafft mit bestimmten, ich glaube, das war die DNS-Auflösung, wenn ich die Länge der DNS-Felder überschreibe, dann plötzlich andere Felder zu beschreiben, die ich eigentlich nicht beschreiben dürfte, wie Portadressen und sowas. Und dann haben sie festgestellt, dass sie nicht nur selbst aus der Firewall rauskamen, sondern ganz plötzlich sogar den ganzen Traffic der anderen mitsehen konnten. weil sie nämlich dann Zugriff auf diese ganzen Ports hatten, weil sie jetzt das DNS auf sich umgeroutet haben. Irgendwie so habe ich das verstanden. Also ich fand das ziemlich cool und da war auch tatsächlich eine gute Tiefe gegeben. Heute habe ich dafür zwei Vorträge technisch gesehen, wo ich bei einem sagte, cool, genial, ich will jetzt gar nicht sagen welcher, aber das hätte auch gut gefaktes Video sein können oder sowas. Und da muss ich dann sagen, das Verständnis, meine Fantasie reicht aus, dass dieser Hack funktionieren könnte, aber zwischen könnte und kann, wer selbst mal White-Hack-Hacking gemacht hat oder Pentesting, weiß, da sind noch etliche Stunden Arbeit zwischen dem, bis es wirklich funktioniert. Ja, aber damit würde ich hier auch einfach mal abschließen, damit die Aufmerksamkeit unserer Bus- und U-Bahn-fahrenden ZuhörerInnen nicht zu sehr auf die Folge gespannt wird. Und auch unser Betreuer hier vom Sendezentrum, nochmal vielen Dank an dich. Herzlichen Dank, dass du deine Überstunden für uns extra schiebst. Und ja, das war's mit dem zweiten Tag vom 39C3. Wir danken, oder ich danke, also wir als Podcast, oder ich danke nochmal unseren Gästen Gerd Beuster und Christoph Saatjohann für ihre Beiträge. Danke, dass ihr hier da wart.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Dem Sendezentrum für die Technik vor allen Dingen, die mir wieder 5 Kilo Rückenschmerzen über den ganzen Tag gespart haben. Vielen Dank. Christian Friedrich für das spätabendliche Zusammenschneiden, damit ihr das noch morgen zum Pendeln zur Frühschicht habt. Also 5 Uhr wieder Live-Stellen des Podcastes. Anne Vogt für das Cover und die Titelbilder und der Hamburg Open Online University für unsere finanzielle Unterstützung. Ich, in diesem Fall Volker Skwarek und morgen wahrscheinlich auch zusammen mit meiner Kollegin Munina Schwarz. Wünsche euch nochmal einen schönen Abend und bis morgen.